Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 55: Zwischen Lebensrettung und Gewalt. Ein Tag bei der Berliner Feuerwehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Heute senden wir aus Berlin, der größten Stadt Deutschlands und dem wohl intensivsten Einsatzgebiet der größten Feuerwehr in unserem Land. Die Berliner Feuerwehr wurde im Jahr 1851 gegründet, ist damit, wenn ich richtig rechne, 174 Jahre alt und somit die älteste Berufsfeuerwehr Deutschlands. Und heute sind rund 5.500 Feuerwehrleute, Männer und Frauen in 35 Berufsfeuerwachen im Einsatz. Und sie werden unterstützt und verstärkt von rund 1.600 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, die ja gerade im ländlichen Raum immer wichtiger wird. Also 59 gibt's, Tag und Nacht sind sie im Einsatz. Und ich freue mich besonders, dass wir heute sprechen mit Oberärztin Jessica Lotze und mit dem sehr, sehr gefragten Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, Vincent Kasch, und über den besonderen Alltag, den Alltag manchmal im Ausnahmezustand, und die Frage, wie organisiert man tausende Einsätze pro Tag oder viele, viele Arbeiten pro Tag, und was bleibt, wenn die Sirenen verstummen? Was macht Berlin aus Sicht der Feuerwehr so besonders, so einzigartig?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich.
Sehr gerne.
Berlin ist eine riesige Stadt, wie Sie schon gesagt hatten, die größte Deutschlands, damit natürlich auch sehr viele Einwohner, eine wachsende Einwohnerzahl und damit natürlich auch wachsende Einsatzzahlen für die Feuerwehr, insbesondere im Rettungsdienst. Und dadurch, dass wir so eine multikulturelle Stadt haben, eine Stadt haben mit dem Regierungsviertel, mit den Botschaften, mit riesigen Veranstaltungen, sind wir in allem, was die Feuerwehr zu bieten hat, im Einsatz.
Wer in Berlin lebt oder mal gelebt hat, der weiß oder merkt schnell, Berlin ist ja eine Ansammlung aus sehr starken Stadtteilen, Stadtteil geprägt, zum Teil auch aus Doppelstadtteilen in der Struktur. Das kam nach der Wende, also sowas wie Treptow-Köpenick, Charlottenburg-Schöneberg. Und welche Strukturen und Einheiten braucht es, um eine solche Großstadt quasi, ja, brandtechnisch oder für all ihre Einsätze zu sichern, abzusichern?
Also sicherlich brauchen wir die verschiedenen Feuerwachen, die im ganzen Stadtgebiet stationiert sind und wo auch immer wieder geschaut wird, sind sie da an der richtigen Stelle, brauchen wir mehr, ergeben sich andere Stadtteile, wachsen Stadtteile und muss man da nachlegen. Wir haben die Stadt unterteilt in 6 Einsatzbereiche, zu denen dann verschiedene Feuerwachen gehören, sodass diese auch zusammengehören, ein ähnliches Einsatzgebiet haben und da auch ein bisschen Flexibilität ist, wenn zum Beispiel auf einer Wache jemand krank wird, dass man dann aushelfen kann und die Kollegen nicht durch die ganze Stadt rotieren müssen. Genau, das bringt so eine große Stadt sicherlich mit sich, dass man nicht sagen kann, wir machen einen Einsatzbereich, sondern wir unterteilen das in 6 Bereiche.
Und ich will das gerne ergänzen, um mal die Dimension deutlich zu machen. Alleine der Einsatzbereich 1, der die Mitte Berlins umfasst, hat so viele Feuerwachen und so viel Personal wie Feuerwehren, wie zum Beispiel eine Stadt Frankfurt am Main. Also nur, um mal die Dimension annähernd deutlich zu machen.
Also Berlin-Mitte ist im Grunde von der Feuerwehr-Dimension her so wie Frankfurt am Main.
Ja. Weil auch entsprechend die Bevölkerung da ist. Das sind weit über 600.000 Menschen, die dort alleine leben, plus die einpendelnden Beschäftigten in den ganzen Unternehmen drumherum.
Wie ist das eigentlich in diesen Feuerwachen? Gibt es da wirklich diese Stange, wo die Feuerwehrleute von oben nach unten rutschen und also oben ruhen, schlafen ja wahrscheinlich nicht, aber ruhen dann, wenn sie mal Zeit haben und dann zapp, geht's los. Ist das so?
Ja, die gibt es tatsächlich, genau. Die sind mittlerweile, denke ich, deutlich besser gesichert, als sie das früher waren. Ja, die sind hinter einer Tür verdeckt, die man dann erstmal aufmachen muss. Man braucht spezielle arbeitsmedizinische Untersuchungen, dass man das Ganze auch benutzen darf. Aber die sind da und die werden auch fleißig benutzt, damit man das einhalten kann, dass man natürlich schnell am Auto ist und losfahren kann.
Ja klar, weil die Anzüge und die Ausrüstung, die wiegt natürlich einiges. Und wenn man da an die Stange, man muss ja wahrscheinlich springen auch ein bisschen oder zumindest sich dahin hangeln und dann runter, ist ja das Traum eines jeden Kindes.
Ja.
Ja. Einmal die Stange da so runter zu rutschen.
Ja.
Wie eng arbeiten eigentlich bei Ihnen die Berufsfeuerwehren und die freiwilligen Feuerwehren zusammen?
Das ist tatsächlich in Berlin sehr eng, eine sehr enge Zusammenarbeit. Wenn wir freiwillige Feuerwehren in den Dienst nehmen, dann unterscheiden wir grundsätzlich erst einmal nicht, ist es eine freiwillige Feuerwehr oder ein Berufsfeuerwehrlöschfahrzeug, sondern die Aufträge, die Einsatzaufträge, die vergeben werden zentral durch unsere Leitstelle, die gehen dann an alle gleichzeitig. Es gibt sicherlich Spezialkompetenzen bei der Berufsfeuerwehr und ja, viele Berufsfeuerwehrleute weisen natürlich noch eine deutlich höhere Erfahrung auf als freiwillige Feuerwehrleute, aber deswegen ist eben auch die Ausbildung der Freiwilligen hier in Berlin durchaus sehr speziell, wie gesagt, weil wir fordern eben eigentlich das Gleiche ab wie von Berufsfeuerwehrleuten.
Ich lebe privat auf dem Land und da gibt es die Freiwillige Feuerwehr, spielt natürlich eine mega wichtige Rolle, aber da kenne ich das, da geht dann wirklich die Sirene und dann kommen diejenigen da angefahren, angerannt zum Teil und dann geht's ab und haben einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Wie ist das denn hier? Wie werden die alarmiert?
Also in Berlin haben wir zwei unterschiedliche Arten von freiwilligen Feuerwehren. Am Stadtrand haben wir die sogenannten A-Feuerwehren. Die werden genauso alarmiert, wie Sie es auch vom Land kennen. Sprich, die Mitglieder, die Ehrenamtlichen laufen von zu Hause oder von der Arbeit direkt zum Gerätehaus, besetzen dort die Fahrzeuge, wenn ein Alarm reinkommt. In der Innenstadt haben wir eine andere Art von freiwilliger Feuerwehr in der Regel. Dort sind es Wehren, die wir dann alarmieren, wenn wir zum Beispiel große Unwetterlagen haben oder die Berufsfeuerwehr längere Zeit im Einsatz ist, dann aktivieren wir diese und die besetzen dann die Berufsfeuerwachen, die sonst verwaist wären.
Ein großes Unwetter gab es ja gerade. Was bedeutet so ein Sturm, wenn ein Sturm wie hier ungewöhnlicherweise im Sommer durch Berlin fegt mit über 100 Stundenkilometern, auch nur mit 80, 70 angekündigt war, dann für die Berliner Feuerwehr?
Ja, wie wir es gesehen haben gerade jüngst, es bedeutet Großalarm, Ausnahmezustand, Wetter nennen wir das. Und da werden dann eben auch alle diese freiwilligen Feuerwehren aktiviert. Denn ohne die geht es auch hier der großen Berliner Feuerwehr nicht. Da reicht unser Berufspersonal nicht aus, um dieser Lage Herr zu werden. Wir haben jetzt bei dieser vergangenen Lage zuletzt über 750 Alarme gehabt, nur wegen des Wetters. Insgesamt an einem Tag in 24 Stunden über 2300 Alarme. Und da war sowohl die Feuerwehrseite, die technische Gefahrenabwehr absolut ausgelastet, aber in den späten Abendstunden auch der Rettungsdienst.
Oh ja, warum?
Naja, man muss natürlich sagen, dass einerseits Leute verletzt werden können.
Sogar in diesem Fall ist schwer, nicht? Ich glaube, drei Schwerstverletzte und eine Tote sogar, da wo ein Baum auf ein Fahrzeug gestürzt ist.
Ja. Und dann sind natürlich auch häufig Wege versperrt und wir brauchen einfach deutlich länger, um dahin zu kommen, wo wir gebraucht werden. Also auch wir fahren eine Straße lang und sehen dann einen eingestürzten Baum. Das ist mir gestern erst passiert auf einem Einsatzfahrt zu einem Einsatz und dann war da ein Baum. Da mussten wir natürlich einmal umkehren, haben das Ganze gemeldet, auch bei uns intern und haben dann einen Umweg genommen. Und das geht dann ja auch vielen so, muss man ehrlich sagen. Also dauert alleine die Anfahrtszeit länger, die Fahrt Richtung Krankenhaus dauert länger. Und dadurch stauen sich natürlich auch Einsätze auf, auch wenn sie gar nicht durch den Sturm an sich verursacht wurden.
Sie, Frau Lotze, sind Oberärztin bei der Berliner Feuerwehr. Wie ist Ihr Alltag geprägt und durch was? Vielleicht können Sie uns einmal so mitnehmen, was täglich bei Ihnen einläuft, was passiert.
Mein Alltag teilt sich auf in Einsatzdienst tatsächlich. Also ich bin auch als Oberärztin ganz normal als Notärztin tätig, so wie das auch die Berliner Klinikärzte sonst machen. die wir auf den Notarztmitteln haben. Zusätzlich machen wir als Oberärzte in Berlin die leitenden Notarztdienste, also besetzen tagsüber die ersten 12 Stunden von 7 bis 19 Uhr einen Einsatzleitwagen mit einem leitenden Notarzt auf der Feuerwache Ranke hier in der Berliner Mitte sozusagen. Und haben noch einen Oberarzt-Telefon- und Rufdienst, den wir dann die nächsten 12 Stunden nochmal anschließen.
Ja.
Das andere, was wir machen, ist im Endeffekt rückwärtige Arbeit. Also wir arbeiten projektbezogen, wir sind angegliedert an die Abteilung Einsatzvorbereitung Rettungsdienst, sind da Referaten zugeteilt, sodass wir ein Spezialgebiet haben und das machen wir auch noch.
Was heißt das konkret? Was machen Sie dann bei Ihrem Spezialgebiet?
Ich gehöre zu dem vorbeugenden Rettungsdienst, dem Referat. Und was wir machen, ist zu schauen, wie kann man den Rettungsdienst auch auf der anderen Seite präventiv unterstützen. Das heißt, wir arbeiten mit unseren Anrufern, die sehr häufig anrufen, also unsere Frequent User nennen wir die. Die Patienten im Endeffekt, die regelmäßig die Leitstelle anrufen und sehr, sehr viele Einsätze im Jahr generieren. Da haben wir Sozialarbeiter, die sich genau um diese Leute kümmern, um zu schauen, kann man die unterstützen? Was für Hilfe brauchen sie? Weil sie eigentlich den Rettungsdienst alarmieren, aber gar nicht wirklich den Rettungsdienst brauchen, sondern vielleicht pflegerische Unterstützung oder den sozialpsychiatrischen Dienst. Und wie kann man da schauen, dass man die unterstützt, um nicht mehr die 112 zu wählen. Und ansonsten sind wir dabei, Projektarbeit zu machen, um zu schauen, was kann man für alternative Konzepte in Berlin entwickeln, um den Rettungsdienst auch zu entlasten. Man steht einfach manchmal bei Menschen, die ganz sicher Hilfe brauchen, aber eigentlich nicht den Rettungsdienst brauchen.
Das prägt auch diese Debatte bei diesem Kongress der Bernd-Steiger-Stiftung, wo wir uns gerade treffen, wo es ja darum geht, genau das auseinanderzubringen, also den Menschen, die ja schon Hilfe brauchen, wie Sie es gerade eben sehr gut beschrieben haben, aber eben andere Hilfe als den Rettungswagen, der kommt. Sie brauchen dann Ansprache, Unterstützung. Wie hoch ist der Teil derer, kann man das quantifizieren, die bei Ihnen anrufen, von denen Sie wissen, das sind unsere Frequent User, die aber eher Ansprache brauchen und anderes?
Also aus unserem letzten Jahresbericht sozusagen haben wir von 2024 insgesamt knapp 2500 Personen, die im Jahr 30.000 Einsätze generiert haben. 30.000 Mal sind für 2500 Personen Rettungsmittel rausgeschickt worden. Das ist wirklich eine massive Anzahl.
Wissen die denn, was sie tun? Ich meine, jeder, der anruft, ich kenne die technischen Abläufe jetzt nicht, aber der blockiert ja sicherlich irgendeine Leistung von Ihnen, einen Ansprechpartner, der da nicht gerade verfügbar ist, weil er mit dem oder mit derjenigen gerade sprechen muss. Man muss sich ja mit denen, muss sich das erstmal anhören oder vielleicht können Sie es auch an der Telefonnummer erkennen, wer das ist. Aber trotzdem muss man sich ja mit dem oder derjenigen dann auseinandersetzen. Wissen die denn, was sie da machen oder ist das mehr wirklich der Einsamkeit oder der besonderen Lage geschuldet?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das beides gibt. Ja, es gibt die Menschen, die wissen, dass wir nicht als Feuerwehr der richtige Ansprechpartner sind, aber die wissen sich einfach nicht anders zu helfen. Mhm. Es gibt einfach keine andere 24/7-Rufnummer, die man wählen kann für andere gesundheitliche Probleme. Und wenn man dann nicht weiß, wen man anrufen soll, weil die Nummer nicht so eingänglich ist, dann wählt man zur Not die 112. Natürlich gibt es weiterhin auch Frequent User, die haben psychische Probleme, Suchtprobleme und kommen dann in eine Notlage, in der sie vielleicht nicht mehr genau wissen, dass wir nicht der richtige Ansprechpartner sind. Aber ja, das ist ein großes Problem, dass wir halt diejenigen sind, die man am Ende anruft, wenn man ein Problem hat, auch wenn es vielleicht nicht ein notfallmedizinisches Problem im engeren Sinne ist.
Und wie gehen Sie damit um?
Naja, das, was wir im Ende jetzt immer machen, ist, dass wir in der Leitstelle ein standardisiertes Notrufabfrageprotokoll haben. Das heißt, dieser Anruf wird abgefragt, dann wird ein Code daraus generiert und dieser Code bestimmt, ob wir den Einsatz zum Beispiel an die Kassenärztliche Vereinigung abgeben können. Dann geht bei denen der Alarm ein oder ob wir ein Rettungsmittel beschicken. Das sind unsere Varianten oder natürlich ein nicht Rettungsmittel, sondern ein technisches Hilfeleistungsmittel. Diese beiden Varianten gibt es nur. Wir können nicht einfach auflegen.
neben dem konkreten Einsatz, über den wir auch gesprochen haben gerade, also bei Großwetterlagen, gibt es auch immer wieder, gerade jetzt im Sommer auch, furchtbare Ereignisse an Badeseen. Jetzt war hier gerade am Großgliniker See ein tödlicher Badeunfall. Da sind 3 Menschen in Not geraten. Eine Rettungsschwimmerin oder eine Schwimmerin, die ausgebildet war als Rettungsschwimmerin, hat offenkundig helfen können und einen da rausgezogen. 2 sind zu Tode gekommen, ob ertrunken oder wie auch immer. Das wird noch untersucht. Und man fragt sich dann schon, das waren junge Menschen, 24, 25 Jahre alt, woran liegt es mitten am Tag, auch nicht irgendwie in der Nacht, dass die Menschen in Badeseen sterben?
Also ehrlich gesagt, häufig sind das Nichtschwimmer, muss man tatsächlich sagen. Ja, die gehen ins Wasser, gehen auf ein Stand-up-Paddle oder wagen sich hinaus. Und wir haben doch ja einige Seen, die haben einfach eine Kante und dann kann man noch stehen und plötzlich stürzt man in die Tiefe. Und wenn man dann natürlich nicht schwimmen kann und das Ganze unterschätzt hat, dann geht man einfach unter. Wir haben einfach wirklich mittlerweile eine relativ hohe Rate an Nichtschwimmern in Berlin, muss man ehrlich sagen.
Und zusätzlich ist es natürlich so, dass auch wir immer wieder dazu aufrufen, die Baderegeln zu beachten. Ja? Also sprich, nicht einfach so ins Wasser zu springen, was man nicht kennt, sich vorsichtig ins Wasser zu tasten, nicht mit überhitztem Körper einfach reinzurennen. Denn auch das sind natürlich Ursachen, die dazu führen können, dass selbst wenn man schwimmen kann, eben deutliche Probleme bekommt. Insbesondere bei so sehr heißem Wetter, wie wir es auch diesen Sommer schon erlebt haben.
Wir haben gesprochen über die Priorisierung. Wie gelingt es überhaupt, diese Vielzahl von Notrufen zu priorisieren?
Ja, es ist tatsächlich so, dass von den über 1,1 Millionen Anrufen, die wir im Jahr bei uns in der Leitstelle verzeichnen, ja schon genau schauen müssen, dass wir auch die richtigen identifizieren, die wir zuerst beschicken müssen. Mhm. Und unser standardisiertes Notrufabfrageprotokoll sieht natürlich vor, dass wir genau schauen, was liegt denn vor Ort vor, dass wir die Notfälle richtig identifizieren. Und seit diesem Jahr haben wir für den Rettungsdienst auch nochmal unser System umgestellt, sogenannte Notfallkategorien eingeführt, mit denen wir jetzt nochmal besser priorisieren können. Das heißt, dort, wo wirklich dringend Hilfe notwendig ist, wird dort auch priorisiert die Einsatzmittel hinschicken. Aber es bedeutet auch bei der Vielzahl der Alarme, die wir haben, dass kleine Notfälle auch mal länger warten müssen.
Ja, das ist spannend. Seit März ist das, haben Sie dieses priorisierte System. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Was passiert genau? Wie priorisieren Sie? Und ich rufe an, da qualmt in der Kläallee, ganz große Rauchwolke. So.
Also tatsächlich ist dieses System mit den Notfallkategorien zunächst eingeführt worden für die Notfallrettung, also für alles Medizinische. Da ist es so, dass wir also seit dem März diesen Jahres in 5 Kategorien unterteilen. Die 5. Kategorie hat für uns die geringste Priorität und die wird von uns auch gar nicht großartig beschickt, sondern das geben wir ab an Dritte, beispielsweise die Kassenärztliche Vereinigung.
Und dann, was ist da, wenn ich sage, das tut so weh am Fuß?
Na, insbesondere vor allen Dingen auch Schmerzen, die man schon länger hat, die keinerlei wirkliche Notfallleitsymptome haben, wo man ganz klar davon ausgehen kann, da wird es sich in der nächsten Zukunft kein wirklich schwerwiegendes Problem für den Patienten entwickeln. Und so steigt es dann
auf. Das kriegen Sie mit durch die Abfrage. Fragt der Disponent dann, seit wann tut's denn weh? Oh, schon 3 Wochen und dann ist klar.
Ja. Also sowas wird eben über das standardisierte Notrufabfrageprotokoll dann erkannt. Ja, wie schwerwiegend ist denn ein Notfall? Und es steigt, wie gesagt, dann so auf. Und 1 ist die höchste Kategorie, sozusagen eine Reanimation beispielsweise. Ja. Hier liegt jemand, der atmet nicht mehr. So entsprechend teilen wir dann eben auch die Einsatzmittel zu, die wir haben. Und das Ganze ist natürlich auch entstanden aus einer Not heraus, das muss man ganz klar sagen. Denn es ist einfach so, dass wir in den letzten Jahren bei diesen steigenden Einsatzzahlen gesehen haben, mit den vorhandenen Mitteln werden wir der Lage sonst so nicht her. Es ist quasi unser Versuch, dann trotzdem denen, die es wirklich dringend brauchen, die Hilfe, diese auch zeitnah zukommen zu lassen.
Woran liegt oder lag das, diese steigende Anzahl an anrufen? Es sind ja wahrscheinlich am meisten immer noch Anrufe.
Ja,
gibt es eine andere Alarmierungsmöglichkeit eigentlich der Feuerwehr?
Oh ja, doch. Ja. Es gibt noch die E-Calls, das sind diese automatischen Anrufe aus sozusagen Auto heraus, elektronischen Systeme. Ja. Und wir haben natürlich auch noch grundsätzlich eine App, mit der man auch einen Notruf absetzen kann. Grundsätzlich gibt es auch noch das gute alte Gehörlosenfax, worüber auch unsere Leitstelle noch erreichbar ist. Aber ja, in der Masse sind es natürlich die Notrufe, die eingehen. Und die Frage ist super spannend, aber leider haben wir auch dafür keine klare Antwort, bis auf die besagten demografischen Entwicklungen, die wir hier sehen. Sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Hilflosigkeit in der Bevölkerung. Vielleicht auch manchmal ein gewisses Anspruchsdenken. Aber ja, größtenteils ist es einfach so, die Stadt wächst und wir hinken ein bisschen hinterher. Auch etwas, wofür wir immer wieder kämpfen müssen, dass eben wir auch entsprechend ausgestattet werden mit den Ressourcen, damit wir den Menschen in Berlin auch ordentlich helfen können.
Jetzt ist Berlin ja immer im Fokus, ne? Weil als Hauptstadt, als größte Stadt Deutschland, auch manchmal so von außen als, was da schon wieder passiert, mein Gott. Und wir erleben es leider seit, ich kenne das noch über die ersten Mais, die ja hier wirklich seit 1987 große Schlachten waren, immer rund um Kreuzberg. Und das ist ja ein bisschen zurückgegangen. Aber stattdessen haben wir jetzt die Silvesternacht, die zum Fanal wird, zumindest so in Bezirken wie Köln. Und man sich ein bisschen wundert, warum werden dann Rettungskräfte angegriffen, die eigentlich nur helfen, auch denjenigen, die da vor Ort sind. Wie ist Ihre Erfahrung damit? Und ist es wirklich so, wie man ja aus Lektüre, aus Beiträgen glaubt, dass es ist?
Ja, tatsächlich muss man leider sagen, dass die Gewalt gegen Einsatzkräfte steigt in den letzten Jahren. Die Silvesternacht ist natürlich das, was man am meisten mitbekommt, auch in den Medien und wo wir in den letzten Jahren natürlich auch dann schon sehr viel Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, mit der Polizei zusammenarbeiten, schauen, dass wir abgesichert sind, gerade in den Brennpunkten, die man kennt und die sich so herauskristallisiert haben. Aber leider ist es auch nicht nur die Silvesternacht, sondern uns begegnet auch Gewalt gegen Einsätze im Alltäglichen außerhalb von solchen Veranstaltungen. Und ehrlich gesagt ist das für uns natürlich auch unverständlich, weil man ganz klar sagen muss, wenn wir kommen, dann kommen wir, um zu helfen. Und wir kommen auch immer nur, wenn wir gerufen wurden. Das heißt, wenn man uns behindert, dann verhindert man, dass ein Mensch, der um Hilfe gebeten hat, diese jetzt bekommt. Ja.
Haben Sie mal ergründen können, weil es erschließt sich mir nicht durch Ihre Erklärung nicht, aber es erschließt mich hier grundsätzlich nicht, weil genau das, was Sie sagen, denke ich ja auch. Sie werden gerufen, weil jemand Not leidet und um die Not zu leiden, entweder brennt oder jemandem geht schlecht. Sie werden ja auch gerufen, deswegen sind Sie auch als leitende Ärztin hier. Sind Sie eben entsprechend da, um jemanden aus der Not, der körperlichen Not zu befreien und dem zu helfen oder derjenigen zu helfen? Und warum wird dann ein solcher Rettungswagen angegriffen? Als was kommt, was sieht man da in Ihnen, was abgelehnt wird, wenn man es mal so neutral formuliert? Nicht?
Ich spring mal kurz mit rein, weil das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die wir uns auch gestellt haben. Und weil wir nicht auf Anhieb eine Antwort darauf hatten, haben wir ein Forschungsprojekt gegründet, in dem das nämlich gerade jetzt erforscht wird. Wir schauen also, was sind denn Ursachen, aber natürlich auch, was sind Möglichkeiten, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um dem Problem ja etwas zu entgegnen.
Haben Sie irgendwelche Vorerkenntnisse schon aus den Befragungen, woran es liegt, da liegen könnte?
Also das Projekt ist tatsächlich Ende des vergangenen Jahres gestartet und noch in der Phase, wo wir jetzt keine Ergebnisse vorliegen haben. Aber für uns natürlich ein zentraler Baustein. Denn eben nicht nur, dass wir damit verstehen wollen, warum haben wir es mit dem Problem zu tun, sondern wir setzen eben auch darauf, entsprechende Maßnahmen daraus ableiten zu können. Wie können wir uns vielleicht auch anders verhalten? Wie können wir uns besser schützen? Aber vor allen Dingen, wie können wir auch auf die Bevölkerung zugehen, auch auf die, die uns angreifen? Eine Maßnahme, die läuft jetzt auch schon seit einigen Jahren, das sind unsere Kiezprojekte. Kolleginnen und Kollegen von den einzelnen Feuerwachen haben sich nämlich gesagt, hey, wir werden angegriffen, glauben aber, wir haben die Chance, in einem guten Dialog auf die Leute in den Kiezen zuzugehen. Und diese Kiezprojekte machen nichts anderes, als dass wir dort in Kontakt kommen wollen, miteinander reden wollen, zeigen wollen, da stecken Menschen hinter der Uniform. Und bisher, so unsere Erfahrung, ersten Erfahrungen nach den ersten Jahren, zeigt das auch Wirkung. Also die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich dort gewertschätzt und wahrgenommen. Und ja, wir müssen hoffen und wollen hoffen, dass es wirklich zu Erfolg führt und sich auch Angriffe eben dadurch reduzieren lassen.
Würde ja bedeuten, Sie würden wahrgenommen als Vertreter der staatlichen Gewalt. Uniform ist Uniform, wird sowieso abgelehnt. Sie sind irgendwo da in diesem ganzen Polizeikosmos und staatliche Ordnung, Repräsentant, lehnt man sowieso ab und will. Absurd, tatsächlich, weil es raucht, es brennt oder jemand ist dabei zu kollabieren, vielleicht sogar zu sterben, dass man das nicht einsieht. Also ich finde es bewundernswert, mit wie viel positiver Verständnis, meine ich wirklich so, sie dem versuchen, das auch, finde ich, sehr Berlin-spezifisch, auch im Positiven zu begegnen und das Ganze eben auszuräumen. Nur man macht schon ein Fragezeichen hinter so einem Verhalten. Ja,
bisschen. Also wenn ich vielleicht einen Schwenk aus meinem Leben einmal berichten darf, bin ich als Notärztin mal zu einer Reanimation tatsächlich gefahren und wir sind mit dem Rettungswagen sehr zeitgleich angekommen. Wir parken natürlich immer mitten auf der Straße und wir haben in dem Moment ein Auto zugeparkt. Und dann kam ein sehr aufgebrachter Mensch und schnauzte es an. Also er müsse es ja jetzt da raus, weil er hätte einen Notfall und hat das so sehr selbstverständlich gesagt. Und wir haben gesagt, aber wir sind ja auch zu einem Notfall hier. Und da war direkt eine Aggressivität gegenüber die ich nicht verstanden habe. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man vielleicht mal sagt, Mensch, könnten Sie ein Stück zur Seite fahren? Ich habe ein Baby im Auto oder was es auch immer sein mag. Aber das war ein typischer Moment, wo ich dachte, was denkt denn der Herr, warum wir hier gerade mit einem Notarztwagen und einem Rettungswagen mit Blaulicht ankommen? Wir parken ihn ja nicht ein, um ihn zu ärgern. Ja.
Und wie ist es denn ausgegangen, die Reanimation?
Die Reanimation ist, ja, tatsächlich hat er es nicht überlebt, der Patient, ja. Leider. Ja.
Wie gehen Sie denn damit um, eigentlich mit solchen Sachen? Weil das gehört ja auch zu Ihrem Alltag. Sie helfen und das ist großartig. Manchmal kommen Sie notgedrungenerweise zu spät. Wie stecken Sie das persönlich weg?
Ehrlich gesagt ist das sehr unterschiedlich, was man für Einsätze hat. Ja, ich glaube, das hat man als Ärztin ja immer oder auch als Arzt natürlich, dass man mit Patienten zu tun hat, die schwerst krank sind, die daran auch versterben oder längerfristige Behinderungen davon tragen. Und im Rettungsdienst ist man natürlich immer mit schwerst kranken Patienten und Notfällen auch konfrontiert. Und das sind sehr häufig individuelle Faktoren, welcher Notfall einem nahe geht. Ja, sei das natürlich Notfälle mit schwer kranken Kindern. Ich glaube, da, wenn man meine Befragung machen würde, würden die meisten sagen, das ist für sie sehr belastend. Ja. Aber manchmal sind es auch Einsätze, da hat der Patient das gleiche Geburtsdatum der eigenen Mutter und man kann es vorher gar nicht unbedingt einschätzen. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man einmal schaut, wie geht es allen nach dem Einsatz und vielleicht auch manchmal erstaunt ist, dass es jemanden mehr mitgenommen hat, wie gesagt, weil zum Beispiel das Geburtsdatum gleich ist oder der gleiche Schrank im Wohnzimmer stand wie bei den Eltern. Man kann das gar nicht genau einschätzen. Deswegen müssen wir natürlich immer schauen, dass es allen danach gut geht und da ein Auge drauf haben.
Jetzt sind Sie, Frau Lotz, ja Oberärztin. Sie hätten sich auch einen etwas grusameren Arbeitsalltag aussuchen können. Warum sind Sie zur Berliner Feuerwehr gegangen?
Also ich bin von Hause aus Anästhesistin, habe meine Facharztausbildungszeit im Krankenhaus verbracht, so wie man das typischerweise macht als Arzt. Und dann bin ich zur Feuerwehr gekommen über das Fellowship. Wir haben seit der letzten Notarztausschreibung von der Feuerwehr aus ein Fellowship angeboten, beziehungsweise die Kliniken haben das vertraglich geregelt, dass sie Ärzte zur Feuerwehr schicken und ich war eine davon und habe die Feuerwehr da von der rückwärtigen Seite kennengelernt und habe gesehen, dass der Rettungsdienst in Berlin tatsächlich in den letzten Jahren einfach wahnsinnige Fortschritte gemacht hat. Und wie viel da rückwärtig für gemacht wird, dass der Rettungsdienst sich hier qualitativ verbessert, dass die Arbeitsbedingungen für die Kollegen besser werden, die Belastung, auch wenn sie natürlich steigt, so gut wie möglich abgefedert werden kann. Und habe da sehr viel Lust und Freude dran, da mitzuwirken.
Jetzt gibt es ja eine neue Initiative, auch Feuerwehrfrauen zu gewinnen. Was sind die Anforderungen und wer wird Feuerwehrfrau? Ich meine jetzt nicht die klassische, also die Ärztin, die auch hilft, auch großartig, aber die Feuerwehrfrau, die anpackt, wenn es brennt.
Also grundsätzlich unterscheiden wir da gar nicht groß zwischen Frauen und Männern, ne? Denn es ist ja egal, wer die Person aus einem brennenden Haus rausrettet, die muss gerettet werden. Und entsprechend muss man beispielsweise, was körperliche Leistungsfähigkeit angeht, Kraft, Ausdauer, das muss stimmen. Und deswegen sind die Anforderungen da sehr ähnlich. Und nichtsdestotrotz gibt es Unterschiede, auf die wir auch gerne eingehen wollen. Und für uns ist es eine große Herausforderung. Der Anteil der Frauen in der Feuerwehr im Einsatzdienst ist noch sehr, sehr gering. Und wir wünschen uns dringend hier mehr Frauen im Einsatzdienst.
Tatsächlich, Sie haben es angesprochen, die körperlichen Voraussetzungen. Gut, Frauen sind auch stark natürlich in doppelter Hinsicht. Gleichzeitig, wenn ich mir so einen klassischen Feuerwehrmann vorstelle, dann sehe ich den auch mit seinem ganzen Gear, auch wenn es so heiß ist, mit dem Helm, mit diesem schweren Gerät, das er hat und diese Ausrüstung, die wiegt ja auch ein paar Kilo. Das sind ja wahrscheinlich auch besondere körperliche Voraussetzungen, die Frauen mitbringen müssen, um dann da auch ihre Frau zu stehen.
In der Tat, das ist so. Aber wir sehen es ja auch bei uns in unseren Einstellungsjahrgängen. Es gibt genügend Frauen, die können das leisten und die wollen das leisten. Und zudem kommt, Frauen bringen schon nochmal eine spezielle Art mit in unsere Feuerwehr, die uns gut tut. Und das sind natürlich tatsächlich für das grundsätzliche Klima in der Feuerwehr. Wir denken offener, wenn wir diverser sind. Sie haben auch in der Regel gerne eine andere Art, auf Menschen zuzugehen. Das sehen wir auch insbesondere im Rettungsdienst. Beispielsweise, was mal die Einfühlsamkeit angeht, wenn man sich jetzt so einen gestandenen Feuerwehrmann vorstellt auf der einen Seite und vielleicht eine Frau, die einfach auch nochmal andere Erfahrungen aus dem Leben mitbringt. Und das ist etwas, das wünschen wir uns. Und wir tun inzwischen auch einiges dafür. In diesem Sommer gibt es den ersten Hauptstadtretterinnen-Tag, einen Tag, wo wir tatsächlich dazu einladen, in unserer Akademie Frauen, junge Frauen, die Lust haben, sich mal die Feuerwehr anzuschauen. Und weil Sie es ansprachen, die körperliche Leistungsfähigkeit, natürlich wird da auch noch mal kurz gezeigt, hey, man muss auch ein bisschen körperlich was leisten können und das kann man da ausprobieren. Und auch da gibt es viele Tricks und Kniffe, mit Belastung umzugehen, sodass auch für Frauen da grundsätzlich gar nichts im Wege steht, auf Feuerwehrfrau zu werden.
Was man, zumindest wenn man auf Ihre Website guckt, mitbringen muss, Herr Kasch, das ist zum Teil für einen Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau Abitur. Ist es wirklich so, dass ich als Feuerwehrmann Abitur haben muss?
Also wir haben bei der Feuerwehr verschiedenste Zugangswege. Das bedeutet, wir haben natürlich auch noch den klassischen Feuerwehrmann, der kommt mit tatsächlich einer Berufsausbildung, einer meistens auch handwerklichen Berufsausbildung. Aber wir haben auch Zugangswege erstens mit Studium, natürlich im Bereich der Führungskräfte. Da wird auch mal gerne ein Masterstudiengang verlangt vorher. Und wir haben natürlich auch im Bereich der medizinischen Ausbildung unterschiedliche Möglichkeiten, in die Feuerwehr reinzukommen. Inzwischen ist es bei weitem nicht mehr so, dass wir nur noch irgendwie einen Weg haben, in die Feuerwehr zu kommen, sondern es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Teilweise auch direkt von der Schule, sprich wir bilden auch selber Feuerwehrleute aus.
Gibt es eigentlich so eine klassische Persönlichkeit? Ich meine, jeder Junge, ich glaube, ist immer noch so, wenn er kleiner ist, möchte gerne Feuerwehrmann werden, weil er es toll findet, weil er auch die, ich glaube, es ist mehr als nur löschen wollen. Ich glaube, diese Kameradschaft, was einem sich da vermittelt, natürlich diese großartigen Wagen und Excitement, all das führt zusammen. Aber wir sehen es in Amerika ja auch, das ist ja auch eine ganz besondere Art in den USA von einer Hochachtung, die den Löschkrupps jetzt entgegengebracht wird, den Paramedics, die ja auch dazugehören, ja ebenfalls auch. Und deswegen, gibt es eigentlich so ein Persönlichkeitsmerkmal aus Ihrer Erfahrung für diejenigen, die dann zur Feuerwehr kommen?
Ich denke, man muss schon ein bisschen Leidenschaft mitbringen zur Feuerwehr. Ohne ein bisschen diese Passion für das Helfen, sind die Anstrengungen, die dann tatsächlich das Arbeitsleben mit sich bringt, gar nicht so leicht auszuhalten. Und natürlich geht es darum, Fremden zu helfen, aber eben auch, ja, dieses Sinnstiftende, ich tue was Gutes, das glaube ich, für viele oder ist für viele ein besonderer Punkt, bei der Feuerwehr zu sein. Ich denke, das ist sozusagen der größte Punkt, den man mitbringen müsste. Aber es gehört natürlich im Alltag auch gerne mal ein bisschen Mut dazu. Das kann der Mut sein, in ein brennendes Haus zu gehen. Das kann der Mut aber auch dazu so sein, an fremde Menschen heranzugehen. Wir tauchen tief in das Leben fremder Menschen ein, um ihnen dort zu helfen. Da bedarf es schon eines besonderen Charakters.
Jetzt ist Berlin ja eine ganz besondere Stadt. Nicht nur Hauptstadt, sondern gut, ein bisschen nostalgisch, aber trotzdem war Berlin lange Jahre geteilt. 61 der Mauerbau und dann 89 der Fall der Mauer. Das hatte natürlich auch zur Folge, vor dem Mauerbau gab es natürlich auch seit 1949 die deutsche Teilung, spätestens seit 49 eigentlich nach Kriegsende. Und zwei Systeme in Berlin, auch zwei Feuerwehren mit allem, was dazugehört. Und es gibt so ein paar skurrile Elemente, die berühmte Stalinallee in Berlin, damals Ostberlin, ganz berühmte Architektur, hohe Häuser. Da gab es eine Drehleiter aus dem Westen, die dann, ich weiß nicht auf welchen Wegen, dann in den Osten gebracht wurde, damit man solche Häuser dann auch hätte löschen können. Sprungtücher hat die Westberliner Feuerwehr aufgespannt, damit damals in den Häusern, die entlang der Grenze, die damals noch zugänglich oder bewohnt waren, noch Menschen aus den Fenstern springen konnten, in den Westen sozusagen. Wie ist es heute mittlerweile, was haben wir, 36 Jahre danach fast, wo wir ja zum Teil in Deutschland immer noch reden über Ost und West, bizarrerweise. Wie ist der Zustand der Berliner Feuerwehr?
Also tatsächlich hat natürlich genau diese Geschichte ganz stark die Berliner Feuerwehr geprägt. Über viele Jahrzehnte haben die unterschiedlichen Karrieren, die unterschiedlichen Wege von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nach der Wende in einem Fahrzeug direkt nebeneinander saßen, den Job gemeinsam gemacht haben, ganz anders geprägt waren. Das hat natürlich was mit den Kolleginnen und Kollegen gemacht. Die Wendephase muss eine unfassbar spannende Phase gewesen sein. Neben der Geschichte, die Sie erzählt haben, zur Drehleiter gab es auch noch eine spannende Geschichte. Das erste Funkgerät, was vom Westen in den Osten gebracht wurde, damit man überhaupt miteinander reden konnte. Dieses Annähern der Feuerwehren, die man so vielleicht auch ein Stück weit als Vorreiter sozusagen da der politischen Annäherung sehen konnte in den Zeiten der Wende. Das waren sicherlich sehr, sehr spannende Zeiten, aber auch die Zeiten danach. Man muss sehen, es gab auch einen Austausch zwischen West und Ost. Feuerwehrleute wurden sozusagen aus der Westfeuerwehr in den Osten geschickt, um sich weiter aneinander anzunähern, um Systeme abzugleichen und um gemeinsam eben zusammenzuwachsen. Das lief nicht immer ohne Reibung. Das war auch für viele, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber die Berliner Feuerwehr hat das gemeistert. Und ich glaube, heute, viele Jahrzehnte danach, ist es auch nicht mehr das ganz große Thema. Wir sehen die Mauer, wir sehen die Teilung hier in der Stadt, im Stadtbild immer noch. Aber wir sehen sie schon eher so ein bisschen, geschichtlichen, museumshaften Charakter, eingelassen als Pflaster in der Straße, aber eben gar nicht mehr so stark im Alltag. Und das macht auch Hoffnung. Die Berliner Feuerwehr hat heute eher mit anderen Herausforderungen zu tun, ja.
Wenn wir in die Zukunft blicken und einmal blicken in die technische Zukunft, welche technischen oder sogar digitalen Innovationen wünschen Sie sich? Dinge, die hier noch nicht sind, die es vielleicht schon gibt, wünschen Sie sich für die Berliner Feuerwehr?
Grundsätzlich brauchen wir Digitalisierung. Wir haben für unseren Einsatzdienst beispielsweise solche Tablets, auf denen wir unsere Informationen an die einzelnen Einheiten hinaussenden. Wir haben eine digitalisierte Dokumentation der Einsätze, sodass ich gar keinen Stift und Zettel Papier mehr brauche. Das macht uns sehr produktiv. Diese Möglichkeiten, diese digitalisierten Systeme führen dazu, dass wir überhaupt erst so eine hohe Schlagzahl an Einsätzen abarbeiten können. Natürlich, als Feuerwehr wissen wir brauchen noch immer eine Rückfallebene und auch das wird weiterhin unsere Herausforderung sein. Wir können uns freuen, bei der Berliner Feuerwehr haben wir eine relativ gute IKT-Abteilung, also unsere Informations- und Kommunikationstechnologie steht relativ gut da. Und da muss man wirklich sagen, da sind wir sehr gut aufgestellt. Aber natürlich, neue Technologien brauchen wir auch, um vielleicht den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können. Und das kann auch im Rettungsdienst mal sein, ein Exoskelett, was uns hilft, die ganzen Belastungen des täglichen Rettungsdienstes gut zu überstehen. Also sprich ein Skelett, was uns unterstützt, um beispielsweise schwere Patienten zu heben und eben diesen Belastungen im Alltag zu widerstehen.
Die sind teuer, aber die sind natürlich unglaublich hilfreich. Also da bräuchte man aber sicherlich ein paar davon, oder?
Absolut. Gerade deswegen auch für uns gar nicht so einfach, sowas zu beschaffen. In der Berliner Feuerwehr bräuchten wir natürlich auch sehr viele, weil wir sehr viele Einheiten im Rettungsdienst haben. Aber es gibt auch andere Technologien, die wir schon längst eingeführt haben. Ich erinnere da nur an die Drohnen, die uns helfen, Lagebilder zu erfassen bei speziellen Einsatzlagen. Und
würde sich ja viele interessieren, wie nutzen Sie Drohnen?
Na, die werden tatsächlich insbesondere bei Großeinsätzen genutzt, um eben entsprechend Überflüge zu machen über unwegsames Gelände oder verwinkelte Gebäude, um zu sehen, beispielsweise, wenn es einen Brand gibt, wohin breitet sich der Brand gerade aus? Also gerade in Dachstuhlbränden nutzen wir das sehr, sehr gerne. Aber natürlich auch, wenn wir mal eine Personensuche haben, diese Drohnen sind ausgestattet auch mit Wärmebildsystemen, sodass wir auch da Wärmebilder sozusagen detektieren können. Und das ist für uns, insbesondere auch natürlich für die Einsatzleitung, eine sehr, sehr große Hilfe und auch nicht mehr wegzudenken heutzutage aus unserem Einsatzalltag.
Gibt es dann auf den Zügen so einen Drohnenpiloten oder wie ist das aufgestellt?
Wir haben in der Stadt verschiedene Einheiten verteilt. Auch einige freiwillige Feuerwehren besetzen eben genau solche speziellen Drohneneinheiten und die werden dann ganz normal wie normale Einsatzmittel dazu alarmiert, wenn es eben die Lage erfordert.
Was wünschen Sie sich von der Bevölkerung am meisten?
Also ich glaube, zum einen ist das natürlich ein Verständnis dafür, wofür ist die Feuerwehr da, mit welchen Krankheitsbildern sollte man uns auf jeden Fall rufen, mit welchen Anfragen lohnt es sich aber auch einmal zum Hausarzt zu gehen oder selbstständig eine Rettungsstelle aufzusuchen, weil wovon man wirklich nicht ausgehen darf, ist immer die Annahme, na, wenn ich mit der Feuerwehr komme, dann werde ich ja schneller rangenommen. Also ist das heutzutage mitnichten mehr. Jede Rettungsstelle triagiert einen Patienten einmal durch, dann wird er einkategorisiert und auch wenn man mit der Feuerwehr kommt und dann da aber niedrig kategorisiert wird, dann wartet man mal ein paar Stunden. Heißt, ich glaube, das Verständnis dafür ist unheimlich wichtig. Was sind wirklich notfallmedizinische Krankheitsbilder, die jetzt auch zeitkritisch sind und wo der Notruf richtig und wichtig ist? Dann ist das sicherlich das Verständnis, dass wir nur zum Helfen kommen und man uns bitte den Weg frei macht und nicht mit Unverständnis entgegentritt, sondern wir helfen wollen und man uns darin unterstützt. Ich glaube, das sind so zwei wichtige Punkte, bei denen ich mich sehr freuen würde, wenn das gut ankommt in der Bevölkerung.
Wenn wir einmal noch blicken auf die Feuerwehr als solche, also die medizinische Einheit hat da wahrscheinlich genau die gleichen Schwerpunkte wie die brandlöschende Feuerwehr oder unglücksbeseitigende Feuerwehr. Oder gibt es da noch zusätzliche Elemente, die da eine Rolle spielen?
Also vielleicht als Ergänzung noch. Natürlich freuen wir uns, wenn die Bevölkerung grundsätzlich eine gewisse Resilienz hat, mit sich bringt.
Das ist auch so ein Modewort.
Was ein Modewort, was ich gerne erkläre, was ich damit meine. Nämlich, es geht wirklich darum, wir haben ein Unwetter, wie jetzt gerade gesehen. Und da gibt es schon viele Anrufe, die solche Kleinlagen beschreiben, wo wir sagen, also normalerweise kann man hingehen und einen kleinen Ast, der über den Gehweg liegt, einfach selber wegziehen.
Achtung,
einfach mal ein bisschen nachdenken, mitdenken und sagen, hey, dafür muss jetzt nicht ein großes Löschfahrzeug kommen, um diesen Ast da von der Straße zu ziehen oder vom Gehweg zu ziehen, sondern ich trage hier selber meinen Teil auch für ein ordentliches Miteinander in der Bevölkerung bei. Und das geht eben weiter. Eine gewisse Vorsorge. Das gilt auch für Stürme. Ich räume vorher meinen Balkon frei von Dingen, die wegfliegen könnten, wenn ein Sturm angesagt wird. Und dann geht's natürlich auch weiter. Ich sorge auch für mich ein bisschen vor, wenn wir beispielsweise Lagen haben, dass der Strom mal ausfällt längere Zeit, dann bin ich ein bisschen besser vorbereitet. Und ich kümmere mich auch um meine Nachbarn. Das ist etwas, was wir uns wünschen von den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt, ein bisschen mehr füreinander da zu sein, ein bisschen mehr füreinander zu achten. Und dazu gehört dann eben natürlich auch, nicht den Notruf irgendwie zu nutzen mit, sag mal, Bagatellfällen, die man auch selber beim Arzt, auch wenn man da vielleicht auch lange im Wartezimmer sitzt, aber eben dort selber erledigen könnte.
Eigentlich, Frau Lotze, der Berliner Spirit, oder? Der ursprüngliche.
Doch, das würde ich auch denken, auf jeden Fall. Das zeichnet Berlin ja eigentlich auch aus. Und es ist schön, wenn das weiterhin gestärkt wird und zunimmt. Und man sieht das auch ehrlich gesagt ganz häufig. Also Nachbarn, die ihre älteren Nachbarn seit Jahren pflegen und irgendwann an die Grenzen stoßen. Das gibt es in Berlin auch immer noch. Und das ist auch toll, dass wir das so haben, obwohl wir so eine riesige Stadt sind.
Frau Lotze, Herr Krasch, ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank auch.
Gerne.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.